Ich möchte über Salbung sprechen, was Salbung ist, was es bewirkt und wie sehr, dass die Mitte im Leben eines Christen ist. Man hört sehr wenig darüber. In den meisten Gemeinden gehst du einfach rein, du wirst nie über Salbung sprechen und hören. Und man weiß meistens gar nicht, was es ist. Und es gibt so einen wunderbaren Text aus dem Anfang des Lebens bzw. Dienstes von David. Das ist 1. Samuel 16. Ihr kennt das sehr gut. Ich werde nur einen Vers davon lesen. Ihr wisst ja, wie es weitergeht. Der Herr sprach, oh danke. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl. Geh hin, ich will dich senden zu den Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Und es heißt ja, ich werde zwischendurch mal ein paar Verse lesen. Ich nehme an, dass jeder diesen Text kennt. Aber ich lese mal von diesem Kapitel das letzte Vers, Vers 13. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seine Brüder. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. So, der Herr sagt, der Herr spricht. Der Zusammenhang der Geschichte werden wir nachher noch sehen, ist, dass Saul, die Zeit von Saul war zu Ende. Saul wurde aufgrund verschiedener Schwierigkeiten in seinem Charakter, Dinge, wo die Grundlage der Salbung nicht da war, hat Gott ein Ende gemacht mit Saul. Und wenn Gott Saul gewählt hat, wir sehen das in 1. Samuel 10, ein paar Kapitel davor, die Situation war in Israel, dass Gott eigentlich kein König ernennen wollte, sondern es gab Richter. Richter ist das Konzept Gottes. Das ist genau deshalb, genau wegen der Salbung. Weil bei Richter könnte Gott, ohne dass irgendjemand ihn manipuliert oder Wünsche geäußert oder sonst was, es war keine Dynastie von Vater zu Sohn etc., sondern Gott könnte den Geist Gottes, sein Geist, seine Salbung ausgießen, plötzlich auf jemand, den er gesehen hat. Und was sieht Gott? Gott sieht nicht das Äußere, er sieht das Herz. Vielleicht fühlst du dich heute total miserabel. Du denkst, ach, ich bin der letzte Ascheimer hier in der Gemeinde. Das habe ich oft früher gedacht auch. Ja, also wir sind eine gute Gesellschaft. Und in manchen Situationen geht es mir immer noch so. Ja, aber das hat mit der Salbung nicht zu tun. Mit der Salbung zu tun hat die Situation deines Herzens, die Niedrigkeit, deine Gedanken, was beschäftigt dich? Drehst du dich um dich selbst? Wenn wir uns um sich selbst und um uns selbst drehen, das bedeutet, dass wir uns selbst so wichtig sind. Das bedeutet, dass mich die Mitte meines Lebens ist. Und wenn du denkst, ja, das ist, weil ich so minderwertig bin. Ja, gerade Minderwertigkeit ist ein absolutes Zeichen von extremer Stolz. Weil wenn ich ständig beschäftigt bin damit, wie minderwertig ich bin, bedeutet das, dass ich sehr hoch sein will. Ich will hoch hinaus und ich kann es nicht ertragen, wenn ich mich vergleiche mit anderen, dass andere etwas höher sind oder besser aussehen oder eine bessere Position haben oder mehr Popularität oder intelligenter oder mehr Gabe scheinbar haben. Und ich lebe nicht vor Gott. Gott ist gerecht, jeder hat Gaben. Er hat jeder das zugemessen, was wir eigentlich für unser Leben brauchen. Der Schlüssel ist aber, wir müssen den Plan Gottes für unser Leben finden. Der Plan Gottes und nur das. Wenn du neben dem Plan Gottes gehst, du kannst machen, was du willst. Du kannst Modell sein, der Jet-Set durch die ganze Welt. Und du kannst König von dies und das werden und Millionär, Milliardär. Du wirst frustriert sein bis Ende deines Lebens. So. Das, was Gott möchte, ist, dass wir einfach vor ihm leben. Dass er uns das Wichtigste ist. Dass wir ihm vertrauen. Dass wir vor ihm leben und sagen, oh Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Dein Reich kommen. Wie kann ich dein Reich dienen? Welche kleine oder wichtigste Aufgabe habe ich bei dir? Dafür bist du ausgerüstet und nur dafür. Und das ist das, was Gott eigentlich sieht. Und der König Saul wurde König, weil das Volk Israel wollte nicht mehr Richter haben. Die Richter wurden direkt von Gott erwähnt. Gott hat das ernannt, erwählt. Und Gott hat ihr Herz gesehen. Gott sieht das Herz. Er sieht nicht das Äußere, er sieht das Herz. Und Gott hat das Herz von Gideon gesehen. Er hat das Herz von Deborah gesehen. Er hat einen nach dem anderen, konnte er selber erwählen, wem er wollte. Und die hat er gesalbt. Und genau das tut er mit uns. Wir haben alle die Fülle des Heiligen Geistes, das stimmt. Und wir müssen immer wieder eine neue Fülle haben. Aber darüber hinaus gibt es eine Salbung für Aufgabe. Und Gott schaut auf dein Herz. Und auf die Basis des Herz wird es gegeben. Und solange das noch nicht so ist, und Gott arbeitet an uns, manchmal gehen wir durch eine harte Schule. Und wenn du diese Schule, wenn du irgendwann mal sagen, leck mir am Arsch, ich habe keinen Bock mehr, ich mache mein eigenes Ding. Okay, du wirst vielleicht nie die Salbung für deine Aufgaben bekommen. Du wirst nie dahin kommen. Es gibt nichts trauriger für mich als, ich erinnere mich, ein Mann, der zu mir mal kam vor Jahren und sagt, ich wusste, dass ich von Gott gerufen bin, Pastor zu werden. Und ich bin es nie geworden. Stell dir vor, am Ende unseres Lebens haben wir einfach das Ziel Gottes mit uns verpasst. Und wozu ist die Salbung gegeben? Für Aufgaben. Es hat sich nicht geändert. Auch wenn damals der Heilige Geist noch nicht da war, heute ist der Heilige Geist. Wir haben alle die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben alle eine Salbung für den Alltag. Aber es gibt trotzdem spezielle Salbung für Aufgaben. Und lass uns das mal untersuchen. Es ist mir so wichtig. Es brennt mir im Herz. Ich habe das über die Feiertage von Ostern von Gott bekommen. Ich dachte zuerst, das ist für Samstag. Aber dann heute hat mir Gott hat mir gesagt, nein, es ist für heute. Lass uns mal ein paar Merkmale suchen und schauen. Also, das Volk wollte keinen Richter mehr haben, weil die Heiden, die heidnische Bevölkerung um das Volk herum, haben alle König gehabt. Und sie wollten alle Könige wie die Heiden haben. Ja, das zeigt schon, dass sie nicht leben wollen, abgesondert für Gott, um Gott zu dienen, sondern sie wollen irgendwo lieber weltlich wie die Bevölkerung drumherum leben. Ja, und ich glaube, dass das Gott traurig macht. Weil gerade im Fall von Israel, er hatte damals im alten Israel, hatte er im Alten Testament, hatte er das Volk Israel erwählt für sich als sein Volk. Das ist so ein Privileg, so ein Vorrecht. Und jeder Einzelne, der hier ist, der sein Leben Jesus gegeben hat, du bist nicht hier zufällig. Gott hat dich beim Namen genannt, gesehen und erwählt. Und Gott möchte, dass du dich ein Stück absonderst von der Welt, wenigstens von der Sünde. Okay? Gut. Und also, und Gott ist auf den Wunsch des Volkes eingegangen. Man hat gesagt, okay, ist nicht mein Wunsch, dass du einen König hast, aber naja, wenn du einen König willst, gebe ich dir einen König. Und er hat ihm den König Saul gegeben. Und Saul war, steht geschrieben, der Schönste von ganz Israel. Er sah groß aus, er sah gut aus und so weiter. Aber sein Charakter war nicht okay. Und Gott hat zu Samuel gesagt, genau wie er gesagt hat zu David, das ist in 1. Samuel 10, 6 Kapitel früher, hat er gesagt, geh zu Saul und salbe ihm. Aber Gott wusste, dass Saul nicht die charakterliche Stabilität hatte. Und Samuel mochte Saul. Das ist so typisch menschlich. Ich habe das oft im Leib Christi erlebt, wie auch bekannte Leiter guckte, wer groß und wichtig erscheint und gebildet ist und nach was so Format hat, nannten wir das im Missionswerk, wo ich früher war. So ein Formatmensch. Und das haben die Leiter gern genommen. Waren das die Erwählte Gottes? Nö. Und was geschieht dann? Sie sind in einer Position, aber sie haben keine wirkliche Salbung. Und nach einiger Zeit geht alles den Bach runter. Du kannst im Reich Gottes nichts tun ohne übernatürliche Salbung. Und hier, Gott hat Saul also gesalbt, aber er wusste, sein Charakter ist nicht stabil. Und es fing direkt von Anfang an. Wenn man Saul gesucht hat, das König, da hat er sich versteckt. Da denkst du wahrscheinlich menschlich gesehen, ach, ist der demütig, der große Saul, der versteckt sich. Er wusste, dass er König werden sollte. Er war stolz, weil er Angst hatte vor Ablehnung. Er hatte Angst, dass andere ihn nicht gut genug fanden. Und er versteckte sich, anstatt zu sagen, okay, ich habe meine Schwäche, ja, man hat mich erwählt und jetzt mache ich das in Gehorsam zu Gott und zu Samuel. Und er ist sein Leben lang, wenn du die Kapitel des Königreichs Saul siehst, da wirst du sehen, von Anfang bis zu Ende, er wandelt nicht vor Gott, sondern vor Menschen. Er sucht das Wohlgefallen von Menschen, er vergleicht sich mit anderen und automatisch wird später die Katastrophe in sein Leben mehr und mehr sich entwickeln, indem er ständig sich vergleicht und neidisch wird. Die Wurzel ist nicht Neid, die Wurzel ist Anerkennungssucht. Und jetzt lass uns doch mal, weil ich möchte nicht so sehr über Saul sprechen, sondern über David und über die Salbung direkt. Dieser eine Vers, Vers 16, 1, ist wunderbar. Gott sagt zu Samuel, füll dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu den Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Füll dein Horn. Das war so ein Widerhorn. Und Horn ist ein Zeichen von Macht, was sehr stark, also im Alten Testament, was sehr stark auch passt zur Salbung. Nämlich die Salbung ist eine übernatürliche Macht von Gott übernatürlich gegeben. Und so, man hatte im Alten Testament alles, was ihm natürlich im Alten Testament stimmt, im Neuen Testament müssen wir das übernatürlich deuten. Ja, aber die gleiche Gesetzmäßigkeit, die im Alten Testament sind, gleiche für uns auch. Wenn das Alte Testament sich absondern müssen von den Bevölkerungen, weil sie Israel sind, wir als Christen, wir sondern uns von der Sünde, die um uns herum grassieren. Amen. Aber es ist eine Absonderung geistlich. Und bei denen ist es eine natürliche Absonderung, was natürlich übernatürliche Effekten haben würde. Wenn sie sich zu sehr vermischen, dann würden sie die Götzen der anderen Bevölkerung angebetet haben. Das wissen wir. Amen. Okay. So. Dieses Salböl wurde also in so ein Horn aufbewahrt mit so einem Deckel, so einem silbernen Deckel drauf. Und der Prophet hat das so irgendwie an sein Kleid getragen. Und dieses Öl, was, wenn du denkst an Öl, was hast du für ein Gefühl? Wozu würde das Öl benutzt? Das Öl ist ein Bild im Alten Testament für Sanftmut, Heilung, aber auch Kraft. Weil die Leute haben auch Öl als Nahrungsmittel, um gesund und kräftig zu sein, benutzt und so weiter. Das Öl war sehr kostbar. Aber das Öl hat auch Wunde, die zum Beispiel ausgetrocknet sind, hat man gerieben mit Öl, damit es weich wurde. Und das hat das wurde auch benutzt, um Wunde zu reinigen. So, die Salbung hat verschiedene Merkmale, aber insgesamt, was ist dieses Öl der Salbung? Dieses Öl der Salbung, ebenso im Alten als im Neuen Testament, bedeutet, der Herr ist fühlbar, sichtbar mit dir. Und es gibt bestimmte Voraussetzungen dafür. Und wenn wir diese Voraussetzungen nicht erfüllen, wissen wir gar nicht, wovon ich spreche. Das ist tragisch. Deshalb spreche ich darüber heute. Diese Salbung ist absolut nötig, um die Arbeit des Königreichs und für Gott zu arbeiten, ist absolut nötig. Aber die Salbung ist nötig für alles, was Gott dich fragt. Es kann sein, dass Gott dich fragt und dich beruft, Apothekerin zu sein oder so. Wenn er dich gerufen hat und du denkst, boah, ich habe überhaupt keinen Bock, aber ich gehe dahin, es ist ein Opfer, ich gehe dahin. Gott wird dich salben als Apotheker oder Apothekerin, weil er dich ruft dazu. Und du wirst seine Salbung spüren. De facto, ich kann mich erinnern, das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte früher, war zu putzen. Und ich weiß, wie Gott mir gesagt hat in der Mission, wie ich war, wo ich große Korinthe im Kopf hatte und Großes tun wollte für Gott, natürlich, damit Mama mich sieht und so weiter, klar. Und ich träumte davon, zu predigen auf der Straße. Und das war, was Gott gesagt hatte. Aber dann sagte er, putze. Und nach einiges an Kampf, Versuch, dahin durchzugehen, nachdem ich verstanden habe, ich bin immer damit konfrontiert gewesen, dass Gott konsequent ist. Wenn er mich was fragt, dann habe ich es zu tun. Und er sorgt dafür. Ich könnte natürlich rebellisch sein und es nicht tun. Was passiert in meinem Leben? Trockenheit. Das nennt man, wenn die Salbung nicht da ist. Wenn Gott nicht fühlbar um dich herum ist, dann bist du trocken. Du redest, da ist niemand der Antwort, du hörst nichts. Wenn du irgendwas tust, spüren andere, die gesalbt sind, da ist kein Gegenwart Gottes dabei. Das finde ich tragisch. Das ist, wenn man nicht gehorsam ist, unter anderem. Das ist ein der Grund dafür. Und für mich, also zu putzen, war das Letzte. Ich war Lehrerin im Gymnasium, habe in einem Bauhausstilhaus gewohnt, hatte ein Motorboot früher. Ich könnte so viele Sachen nennen. Und dann sagt Gott in diese Mission, wo ich große Dinge tun will, sagt er, putze. Oft ist das, was Gott uns fragt im Anfang, weil es geht ihm darum, dass er unseren Charakter bauen will. Und Charakter ist eine echte Sache. Charakter ist nicht, wie ich aussehe, wie groß ich erscheine, wie ich mich vergleiche mit anderen. Charakter ist eine handfeste Sache, wo ich, so wie jemand, der verzweifelt, nichts mehr zu verbergen hat. Du stehst vor Gott allein. Und es geht darum, ob du sagst, ja Herr, ich lebe vor dir. Und es ist völlig egal, was mein Nachbar sagt. Und nach 6 Jahren, dass ich in der Mission da bin, habe ich, Und ich musste lernen, dass Gott konsequent ist. Wenn du denkst, dass du Gott sagen kannst, ach Gott, das will ich nicht, nein, also das hast du wohl nicht ernst gemeint. Lass uns doch mal diskutieren. Wenn Gott etwas gesagt hat und er möchte das und ich erkenne heute seine Weisheit, aber auch seine Konsequenz. Wenn du die Konsequenz Gottes nicht kennst, hast du auch keine Furcht Gottes. Du bist ein kleines Baby, der Gott noch nicht entdeckt hat, der ihn gar nicht kennt. Gott ist konsequent, Gott ist streng, Gott ist gerecht. Und mit Gott ist nicht zu spaßen, wenn ich nicht gehorsam bin. Dies bringt die Furcht Gottes. Ich liebe die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes ist das Böse zu meiden. Die Furcht Gottes, es gibt Leute, die dann irgendwie drumherum gehen und die sagen, ah ja, das ist nicht so, das ist Gott respektieren, Gott liebe, seine Güte liebe. Oh, papalapap. Wenn du die Originalübersetzung liest, es heißt Gott fürchten, Punkt. Und Gott fürchten bedeutet nicht, dass du schlotterst. Du bist der Allmächtige und ich bin nichts. Das ist nicht so. Sondern es ist einfach, dass du so viel Furcht vor Gott hast, dass du nicht mit ihm spielst, weil du weißt, dass wenn er dir was sagt, dann besteht er drauf und er wird seine Meinung nicht ändern. Ich sage immer, Gott hat keine, oder der Heilige Geist hat keine Turnschuhe an. Er springt nicht am Montag so, am Dienstag so und am Mittwoch so. Das macht er nicht. Amen. Seid ihr noch da? Okay. Und es war so, ich bin dann, nachdem ich gekämpft habe und so, bin ich wirklich runtergegangen. Und ich habe angefangen zu putzen. Und alle Türe öffnete sich. Ich bekam irgendwie auch mit Leuten, mit denen ich nicht so gut gestellt war und so. Wir waren eine große Zentrum, so ein missionarisches Zentrum in Bayern, ja. Aber diese Tür, die ich dann aus Gehorsam angenommen habe, hat mich praktisch die Tür der Herzen der anderen aufgemacht. Und okay, es war irgendwo der letzte Platz, der letzte für mich eben. Aber ich verlor auch meinen Stolz ein Stück dabei und ich erlebte für das erste Mal Salbung. Was ich damit sagen will, ist, man braucht Salbung für alles, was man tut. Und die Bibel spricht ganz klar von toten Werken. Korintherbrief sagt Paulus, dass man Buße tun muss für tote Werke. Was sind tote Werke? Werke, die nicht durch Gott initiiert sind. Alles, was nicht durch Gott initiiert sind, ist tote Werke. Das ist so. Aber wenn wir anfangen, auch mit Kämpfen und mit Widerwillen, anfangen, gehorsam sein zu Gott und zu sagen, okay, Herr, ich weiß, dass du das sagst, dass du das willst, und dann mache ich das. Dann salbt dich Gott dafür. Und wisst ihr, in unserer modernen Welt, wenn man ganz genau ehrlich ist, was ist die Mitte deines Lebens, wenn du noch sehr so ein bisschen, so wie die Umgebung, so wie alle Welt bist? Mir, meine, mich, wozu ich Lust haben, meine Zukunft, meine Gabe, mir. Keine Salbung dafür. Dann bist du trocken. Dafür gibt es keine Salbung. Aber wenn du vor Gott stehst, vor Gott wandel, es gehört Demut dazu. Demut ist einfach, oder ein Teil von Demut ist anzuerkennen, dass es jemand gibt, nicht nur ein, aber auch in der unsichtbaren Welt, jemand gibt, der weit über dich ist und den du dein Leben gegeben hast. Paulus sagt, ich bin ein Sklaven an Christi Stadt. Und was war Paulus? Gesalbt bis zum geht nicht mehr. Er war gesalbt und er ist durch die schlimmsten Dinge durchgegangen. Aber was für ein Leben. Was für ein fruchtbares Leben für das Reich Gottes. Wow. Das wirst du bis in alle Ewigkeit nie bereuen. Und darauf kommt es drauf an, dass unser Leben auf dieser Erde fruchtbar ist für alle Ewigkeit. Und Wie merkt man diese Salbung? Ich kannte die Salbung nicht bis dahin. Und Gott sagt, putz, okay, dann habe ich angefangen und zuerst kamen 4 oder 5 Leute, bis zum Sommer waren wir 14 Leute. Ich hatte auch äußerlich der Gunst Gottes. Gott war mit mir einfach. Aber auch, wenn wir beteten am Morgen, habe ich für das erste Mal erlebt, was die Salbung ist. Die Salbung ist die Gegenwart Gottes um uns herum. Es ist wie, wenn Saul dieses Ölhorn auf das Haupt von David legt, in Gehorsam. Und nebenbei gesagt, nicht Saul, sondern Samuel, nebenbei gesagt, Samuel, ich glaube nicht, dass er Lust dazu hatte. Nämlich Samuel mochte Saul. Und Gott musste ihm sagen, hier, hör auf zu trauern, geh jetzt, sei gehorsam. Dann ging er dahin und wir können merken einfach, dass Samuel auch eine Art hatte, menschlich zu sehen. Menschlich. Er sah den ersten Sohn vom Vater. Wir kennen ja die Geschichte, deshalb lese ich es nicht. Und dann sagte Samuel, fürwahr, hier ist Gottes Erwählter, der sieht ja gut aus. Das interessiert Gott überhaupt nicht. Das ist es nicht. Und Gott sagt, schau nicht auf sein hohes Aussehen und sein starkes Aussehen, nämlich Gott sieht das Herz. Und die Salbung wird oft an eine tiefste Stelle gegeben. Im Anfang, später, wenn eine Grundlage der Salbung in unserem Leben ist, dann wachsen wir. Meistens durch Schritte des Gehorsams, wo Gott übernatürlich uns sagt, tu das, dann salbt er uns dafür. Aber die Grundlage, wenn du die Salbung nicht kennst, du musst dich fragen, warum? Und Herr, was soll ich tun? Aber wenn du das noch nicht kennst, dann das erste Mal einfach, du wirst für das erste Mal erfahren, wie es ist, übernatürlich, dass Jesus mit dir ist, dass der Heilige Geist mit dir ist. Und es fühlt sich auch so, wie wenn du eingehüllt bist, übernatürlich mit der Gegenwart Jesu. Das Einzige, was das zerbricht, ist Sünde. Dann ist das weg. Und dann musst du wieder vor Gott gehen und um Vergebung bitten, weil du das und das nicht richtig gemacht hast. Und es gibt Leute, die in das Album laufen, aber die so religiös sind, dass sie immer Liturgie machen, die gehen zum Gottesdienst, die machen dies, das und die erlauben sich viele Dinge, die einfach Sünde sind, die in den Augen Gottes schmutzig sind. Die Salbung verschwindet, ihr Lieben. Die Salbung ist ein kostbares Gut. Es ist so kostbar. Es ist das Kostbarste, was wir als Christ haben. Ohne Salbung können wir nicht dienen. Es ist nicht die Musik, die macht, dass die Gegenwart Gottes kommt. Du kannst bis morgen früh Musik machen. Wenn die Salbung kommt, dann kommt die Gegenwart Gottes im Raum. Dann geschieht eventuell Heilung oder andere Dinge. Es gibt ja nicht nur Heilung. Es gibt die Kraft Gottes, es gibt innere Heilung. Es gibt das Prophetisch, wo wir einfach in der unsichtbaren Welt einen Blick praktisch in die Welt Gottes bekommen. Wir sehen plötzlich Engel. Das ist alles durch die Gegenwart Gottes. Und das wird nicht einfach so zufällig gegeben. Mal ja, mal nicht. Es gibt so Leute, die denken, ach, heute war die Versammlung gesalbt. Und anderes Mal war es sehr trocken. Das ist nicht so. Gott ist konsequent und er ist nicht willkürlich. Wenn die Salbung nicht da ist, es ist, weil die Voraussetzungen nicht da sind. Die Gegenwart Gottes kommt nicht in einen Raum, wo viel Schmutz ist, wo man sich nicht vorbereitet hat. Und es sind nicht nur die Leiter, die sich vorbereiten müssen, sondern das Volk. Die Gemeinde muss auch irgendwie vor dem Gottesdienst, vor Gott gehen und bitten, Gott, zeig mir doch, ist in mir etwas, habe ich was gesehen, was unrein war? Ja, Wir können nicht am Abend davor in dem Fernsehen irgendwas gesehen haben, was nicht okay war. Und dann denkst du, ohne dass du vor Gott gehst, im Büro praktisch der Chef klopft und sagt, hier, Chef, ich melde mich, ich muss mich zum Dienst melden, aber gestern habe ich irgendwas gesehen, was ich nicht sehen sollte. Ja, und dann, okay, musst du das bekennen und bittest du um Vergebung. Und dann sagt der Chef, okay, hier ist mein Ölfläschchen. Geh und mach meinen Dienst. Aber wenn ich das nicht tue, weil ich einfach keine Furcht Gottes habe und ich weiß, wie konsequent er ist, nicht genau, wie genau er ist, dann gehe ich an ihm vorbei gleichgültig. Und dann ist alles trocken, ist dein Leben trocken. Deine stille Zeit ist trocken, dein Gebet ist trocken. Und eventuell ein ganzer Gottesdienst, nicht wegen einer Person. Aber wenn zu viele Leute da sind, die nicht vorbereitet sind. Das ist da, wo Gemeinde eigentlich nicht wachsen in der Salbung. Und wir wollen Erweckung erleben, ihr Lieben. Es hat mit der Salbung zu tun. Was ist Erweckung? Es ist, wenn die Gegenwart Gottes im Raum ist. Und viele denken, es ist da, um dich zu kitzeln, um dir zu heilen, das auch. Aber wenn Sünde da ist, ist mit Gott nicht zu spaßen. Denk an Anania und Sapphira. Wenn die Gegenwart Gottes im Raum kommt, weil das meiste Leute wirklich voll der Salbung sind, voll der Gegenwart Gottes, und dann aber 3, 4 gerade gelogen oder schlimme Dinge gemacht haben. Das kommt raus. Je näher, je mehr die Gegenwart Gottes in einem Raum ist, je mehr Überführung kommt. Und es ist gut so, weil Gott sein Volk reinigen will. Ihr Lieben, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dich. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich, Dunkel die Völker. Aber über dich, über euch, ist der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über euch. Das ist das Ziel der Gemeinde Jesu. Es ist nicht eine Liturgie. Es ist nicht im Gottesdienst kommen und dann irgendwie so zu leben, wie es mir passt. Sondern es ist ein abgesondertes Volk zu sein, der die Welt erreicht. Ich spreche hier nicht von Ghetto der Christ, sondern von das Gegenteil. Am Bahnhof mit Salbung zu gehen. Predigen am Bahnhof mit einem Power, mit Kraft des Heiligen Geistes, dass Leute sofort geheilt sind, dass Leute, die vom Bahnhof kommen, durch die Tür reinkommen, geheilt sind, frei werden von Süchten. Wenn ich spreche von abgesondert sein, spreche ich nicht vom Ghetto der Christen, sondern von voll Power sein, weil wir uns absondern von den Sünden und dafür ernten wir die Salbung. Und die Salbung, die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns, ist derjenige, der Zeichen und Wunder tut. Oder hast du schon mal probiert, ohne Salbung zu beten um Heilung? Sei geheilt, sei geheilt, kannst ja tausendmal sagen, da passiert sowieso nicht. Ich habe noch nie erlebt, dass du oder ich oder irgendjemand andere jemand heilt. Dann geh zum Arzt. Aber wenn du im Namen Jesus heilen willst, dann musst du die Gegenwart Gottes in dir und um dich herum haben. Und du kannst voll der Taufe des Heiligen Geistes sein, aber wir verlieren das immer wieder im Kontakt mit der Welt. Was sagt Jesus? Ihr bedürft nicht, dass ihr seid schon gereinigt um mein Wort. Und ihr bedürft nicht, dass ihr gewaschen werdet von Kopf bis zu Füße. Aber ihr müsst die Füße gewaschen haben von Zeit zu Zeit. Das ist diese Reinigung, damit die Salbung wieder frisch, die Gegenwart Gottes frisch in dir ist, für Zeichen und Wunder und übernatürlich, weil die Füße ist das, was in Kontakt mit der Welt ist. Und wir brauchen Reinigung und Waschung durch die Kraft des Blutes Jesus von das, was mit der Welt in Kontakt ist. Nur durch irgendwelche blöde Witzen kannst du dich verunreinigen. Damit habe ich nicht gesagt, dass man keine Witze machen. Wir lachen viel hier, aber es gibt einen Unterschied zwischen die Herrlichkeit Gottes und Witzen, die wirklich lustig sind im Geist und die wirklich lustig, oder Dinge, ihr wisst, was ich meine, die an die Grenze sind und wo man spürt, dass man den Heiligen Geist verletzt hat. So, zurück Samuel. Gott sagt, füll dein Horn mit Öl. Und dann sagt er, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isaiah. Und unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehnt. Zwei Dinge. Bethlehem, Bethlehemiter. Es ist, wenn du so, manchmal bei so einem Vers ist so viel zu sagen. Bethlehem ist der Ort der Geburt Jesu. Es ist ein Ort der Niedrigkeit, wo der Sohn Gottes die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, freiwillig, nachdem er das mit seinem Vater besprochen hat. Und er ist, oh Wunder, völlig machtlos, hat seine ganze Macht beiseite gelegt. Und er ist ein Baby geworden auf dieser Erde, praktisch in Bethlehem. Das ist der Ort der Niedrigkeit, der Ort der höchsten Niedrigkeit. Ihr Lieben, das ist kein Zufall, dass David aus Bethlehem kam. Natürlich ist er ein prophetisches Zeichen für Jesus. Aber Bethlehem ist ein Ort der Niedrigkeit. Wisst ihr, wo die Gegenwart Gottes, wo die Salbung zu uns kommt? Immer da, wo wir uns erniedrigen. Je größer das Opfer ist, das Gott dich fragt, je mehr es so ein Opfer ist, wo du einfach weißt, ich verliere mein Ansehen. Kennt ihr dieses Wort? Wem der Ruf ist ruiniert, lässt sich's predigen, ungeniert. Das ist ein Schlüssel für die Salbung. Wenn man wirklich an der tiefsten Tiefe ist, in Gehorsam, du hast nichts mehr zu verlieren, da ist, versteht, all das, was wir vortragen, ach nee, das will ich nicht. Oh, das habe ich schon mein Leben lang gemacht. Nein, das will ich nicht. Okay, gut, dann gibt es keine Salbung. Gott kommt und sagt meistens, mach das, was du nicht willst. Oft. Das macht er nicht, weil er ein Tyrann ist. Das macht er, weil er uns testet und weil er uns Großes anvertraut. Letztlich seine Salbung ist nicht etwas, was ich einfach so umsonst einfach mal, oh ja, lass mal locker kommen, ja. So können wir nicht zu Gott reden. Die Salbung ist etwas kostbar Heiliges. Und es gibt einen Ort, das zu empfangen. Das ist, wenn man sich hinkniet oder sich hinlegt auf dem Fußboden. Und tiefer geht gar nicht mehr. Und warum ist dieser Ort so wichtig? Ich sage nicht, dass es bei jeder Etappe so sein wird, aber im Anfang ist es immer so. Warum ist das so? Weil Demut gibt Stabilität. Was macht dein Leben unstabil? Das Vergleich mit anderen, Minderwertigkeit, welch ist eigentlich Stolz? Damit hast du Menschenfurcht. Wenn du das Leben Saul schaust, kannst du das ganze Katalog sehen. Anerkennung sucht sich Vergleich mit anderen. Unbedingt angesehen werden vor Menschen. Und Gott sieht das und er sagt, da haben wir ein Problem. Und dann kommt er und dann sagt er, wozu? Wie wäre es, wenn er mal die Klo putzen würde für die ganze Firma? Und der Generaldirektor kommt jeden Morgen und er muss dann mit dem Klobürsten durch die Gänge gehen. Das ist genau das, was Gott fragen würde. Das Gegenteil von das, was du eigentlich möchtest, weil du möchtest, das nicht mal, weil es dir Spaß macht oder weil es deine Gabe, sondern du möchtest das, damit du angesehen wirst. Ha, und dazu gibt es keine Salbung von Gott. Dazu gibt es auch keine Stabilität. Stabilität der Charakter ist, wenn man an der tiefsten Stelle ist und du bist frei von deinem Stolz, wenigstens für eine Zeit lang, Das wächst ja auch immer wieder ab und zu. Aber du bist einfach da frei. Und plötzlich hast du so eine Freiheit. Du vergleichst dich mit niemand. Du findest alle Leute nett. Und wenn die Leute dich dann so angucken, mit den Finger zeigen, ah ja, wenn der Ruf ist ruiniert, lässt sich auch die Klo putzen ungeniert. Das ist einfach so. Und das ist der Ort, den Gott salbt. Die tiefste Stelle. Und da sieht Gott, ob und dass er dir vertrauen kann. Und Salbung wird nicht gegeben, so einfach nur mal um Pommes frites essen zu gehen und irgendwelche Spaß zu machen. Salbung wird gegeben für den Dienst. Und wir sind alle im Dienst. Die ganze Gemeinde, egal, du musst nicht dafür vollzeitlich sein. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Wir haben einen Dienst zu tun, gerade in dieser letzten Zeit. Täuscht euch nicht, wir sind nicht so weit weg davon. Ich sehe so mit Sorge Dinge, die sich entwickeln. Wenn man die ganze Welt sieht irgendwie, und ich gehöre nicht zu den Leuten Maranatha und was weiß ich, komm Herr Jesus und so. Ist nicht so, ich bin nicht so. Aber täuscht euch nicht. Schaut euch die Situation der Welt, die Entwicklung der ganzen Elektronik. Wir sind nicht weit davon entfernt, von Antichrist, Marke des Biestes etc. Ich sage nicht, dass es nächste Monat kommt, aber ihr Lieben, alles ist möglich. Was bleibt? Die Salbung, die Gegenwart Gottes. Wir haben einen Auftrag. Diesen Auftrag können wir ohne Salbung nicht tun. Es kostet uns alles und wird aber eine reiche Ernte einbringen für Gott. Etwas, was wir noch nie gesehen haben. Das ist unser Job. Das Schlimmste und das Wunderbarste wird sich begegnen. Deshalb heißt es, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkel die Völker. Ist ja momentan der Fall. Aber über dich geht auf der Herr und seine Herrlichkeit, seine Salbung, eine massenhafte, breite Salbung, die wir nie gesehen haben, geht auf über dir. Lohnt sich das nicht, alles beiseite zu legen? Warum bekam, also ein Ding noch, Saul bekam Salbung. Wofür? Guck nochmal zurück auf 2. Samuel 10. Warum bekam Saul Salbung? Weil Gott gefragt wurde, dass er König wurde und Gott hat gesagt, okay, machen wir, sie haben mich verworfen, sie wollen nicht mehr tun, was ich sage. Okay, ich gebe ihnen König und König kann es ja nicht sein ohne Salbung. Aber wozu hat die Salbung von Saul gedient? Er bekam die Salbung und dann sagte Samuel im Auftrag des Herrn, du wirst über den Hügel gehen und da wirst du ein paar Propheten sehen, die einfach in Sprache beten, in Verzückung, sie nannte man das. Und dann wirst du unter ihnen sein und du wirst ein anderer Mensch werden. Er hat es nötig gehabt. Gott musste durch Salbung seinen Charakter verändern. Weil sein Charakter voller Stolz und voller Menschenfurcht und das Charakter hat nicht praktisch das gehalten, was versprach, wenn man ihm angesehen hat. Und sein Charakter musste stabil sein. Und deshalb hat Gott übernatürlich dann gewirkt. Das ist aber nicht Gottes Beste. Und das Ding ist nicht geblieben. Der Charakter von Saul, nachher, er wurde wie ein anderer Mensch, aber dann sind die alte Eigenschaft, die Salbung muss auf den Charakter liegen, beides muss da sein. Und Gott achtet drauf. Und wenn der Stolz zu groß ist, wenn die Ichsucht zu groß ist, dann gibt Gott die Salbung nicht. Er hat es bei Saul gemacht, ausnahmsweise, um ihm seinen Charakter zu verändern. Und das hat nicht gehalten. Und dann hat er ihn verworfen. Wenn du dir das Leben von Saul anschaust, kleine Ursache, große Wirkung. Anerkennung, Sucht. Dann später Neid, Eifersucht auf David, weil David mehr anerkannt wurde als er. Dann Konkurrenzkampf. Und schließlich ist er zum Mörder geworden und am Ende ist er in okkulter Belastung. Er ist zum Medium gegangen und direkt in die Hölle. Und das will Gott nicht. So, ihr könnt sehen, die Salbung ist gegeben zum Dienst, muss aber auf unsere Stabilität der Charakter, unsere Demut fußen. Und das ist die Arbeit, die wir tun müssen, mit Gott zusammen. Wir müssen gehorsam die Schritte einfach, wenn wir sehen Dinge in unserem Leben, die nicht okay sind, dann ist das okay zu sagen, Herr, ich kann es nicht machen aus eigener Kraft, hilf du mir. Und er wird Umstände in dein Leben geben, die dazu dienen, dass du dich demütigen kannst, freiwillig. Aber die meisten von uns sagen, das kann nicht von Gott sein. Nö, das mache ich nicht. Und dann drehst du eine neue Runde, ohne Salbung, ohne Salbung, ohne Salbung. Immer trocken, immer trocken. Und irgendwann mal stehst du da, oh, ich bin ja so trocken, ich fühle Gott nicht. Ja, klar. Was willst du? Und Alice muss die Ärmel hochkrempeln. Oder Malcolm, Alice, Sandra. Und dann mit Worterkenntnis da reingehen. Und nochmal Worterkenntnis, jeden Tag mit Worterkenntnis. Die Wurzel ist das, das, das. Und es verändert sich aber nicht. Wenn ich bei Gott nicht will, dann will ich bei Menschen auch nicht. Das ist eine harte Predigt heute, gell? Aber könnt ihr mein Herz spüren? Ich brenne, dass wir als Gemeinde alle vorwärts gehen. Und da, wo Blockade da sind, es ist mein Job, diese Blockade zu entlarven. Es ist mein Job, die rauszuziehen. Es ist mein Job, nicht nur eine Klobürste zu nehmen, sondern diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, es gibt ja so diese Gummi, womit man deblockiert den Klo. Kennt ihr das? Okay, das ist, was ich geistlich heute Abend mache. Nämlich, dieses ist nicht in meiner Nase, das ist eventuell in Gottes Nase. Weil Gott möchte, dass wir vorwärts gehen, ihr Lieben. Amen. Halleluja. So, die Salbung. Bethlehem ist der Ort der Niedrigkeit. Und eine dritte Sache. Unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehnt. Und das werden wir nie verändern. Ich habe vorhin dieses Bild da gehabt. Von jemand, der lief und lief und lief im Dunkel. Und das Gefühl hatte, Gott ist nicht da. Ist aber nicht so. Die Wahrheit ist, die Augen Gottes gehen durch die Welt hin und zurück und sie schauen dich an. Sie prüfen dich. Sie schauen, was du in dein Herz denkst. Wie antwortest du drauf? Und Gott vibriert und er sagt, ach, ich brauche dich. Ich brauche jede einzelne von euch. Du bist so wichtig. Ihr seid so wichtig. Ich habe was ganz Großes für dich vor. Komm doch, mach doch mal jetzt. Und ich brauche nur einfach zu Gott sagen, ja, Herr. Und dann konsequent sein. Und Seelsorge geschieht manchmal so übernatürlich hier. Wir haben dann ein Worterkenntnis und dann sagst du und dann denkst du, wir sind durch. Und dann wunderst du dich manchmal, dass Leute sagen, ah ja, ein Tag danach, das gleich, die gleiche Worte. Ah ja, ich fühle Gott nicht. Ja. An Gott soll es nicht liegen. An Gott liegt es nicht. Die Salbung. Ich dachte heute, das ist wie so ein Dreieck. Hier ist Saul. Die Salbung hat er verloren. Nie wieder bekommen. Sein Leben ging es nach unten. Er hat die Salbung bekommen, um ein anderer Mensch zu werden, der frei wird von seiner Bindung. Und er hat nicht mit Gott gearbeitet. Und David war total demütig. Wisst ihr, was David erlebt hat im Leben? Ablehnung. Und er war nicht bitter. Kaum so abgelehnt wie David und wie Jesus ist kaum jemand in dieser Welt. Wie Jesus sowieso nicht. Aber auch David hat wirklich Ablehnung, schmerzhafte Ablehnung, zurückgestellt werden. Nicht mal von seinem Vater als Sohn betrachtet zu werden. Dann von den Brüdern so von oben herab behandelt und so weiter. Und später, und womit ist sein Leben gekennzeichnet? Von dem Moment, wo die Salbung auf ihm war, hat jeder, die Brüder und so, jeder hat gespürt, die Gegenwart Gottes ist um ihm herum. Und David hatte schon davor gekämpft mit Bären und Löwen, und er hatte gelernt, mit Saitenspiel zu spielen, aber das Saitenspiel macht es nicht. Aber wenn die Salbung kam, dann sagte die junge Männer von Saul, da gibt es einen jungen Mann, der ist ein guter Kämpfer und der ist der Saitenspiel kundig. Und Gott ist mit ihm. Das war seine ganze Umgebung sichtbar, dass Gott mit ihm war. Und das ist die Salbung. Das ist die Salbung. Das ist die Salbung. Die Salbung ist das Kostbarste, was wir haben. Nämlich alles ist leer und hohl ohne Salbung. Und die Salbung ist gekoppelt mit Demütigung, freiwillige Selbstdemütigung, wenn Gott es fragt. Und es ist in dieser Zeit ein der kostbarsten Dinge, das Gott macht, um uns vorbereitet für das, was kommen wird. Wenn wir nicht mal ein bisschen bereit sind, uns zu demütigen, was machen wir, wenn die Zeit härter wird und Verfolgung kommt? Und die wird kommen. Und nicht nur in Nordkorea, sondern in Deutschland geht es schon los, in Norddeutschland, in Bremen. Ja, göttliche Menschen, die sich nicht versündigt haben. Wir müssen stabil im Wort Gottes sein und die Gegenwart Gottes muss um uns herum sein. Und wir müssen wissen, dass Gott mit uns ist. Und das kann kein Mensch uns geben. Ich kann 10.000 Mal heiße Hände auf dich legen. Ich denke, wenn ich in Gehorsam handle, dann ist es richtig, dass ich das tue. Aber ob du diese Salbung wirklich nimmst und behältst, das ist dein Teil. Das hat mit mir nichts zu tun, sondern es ist deine Beziehung zwischen Gott und dir. Und wie viel es dir kostbar ist, das auch zu behalten. Es kostet, immer wieder. Es kostet. Es gibt Dinge, die wir als Christ mit der Salbung nicht tun können. An bestimmte Ort zu gehen, auf Einsatz ist okay, aber an bestimmte Ort zu gehen, weil es dir Spaß macht und dann kannst du dich selbst so ein bisschen tricksen, indem du sagst, ich bin im evangelistischen Auftrag unterwegs. Ja, hat Gott dir diesen Auftrag gegeben? Nein. Weil du noch nicht bereit bist, stabil da zu sein und zu widerstehen. Glaub mir, ich kenne mich da sehr gut aus. Manch ein hat sich schon da ganz schön verirrt und dachte, ich gehe zu diesem satanischen Rockkonzert zum Evangelisieren. Aber die sind nie wieder da rausgekommen. Oder es muss nicht so schlimm sein als das. Amen. Die Salbung ist ein kostbares Gut. Es ist die Gegenwart Gottes um uns herum. Und ohne das können wir nichts tun im Reich Gottes. Und diese Salbung bedeutet, dass ich absolut Sklave an Christi Will bin. Ich tue, was Gott mir sagt. Und mein Ich schaue nicht erstmal, habe ich Lust dazu oder nicht, sondern ich bin privilegiert und ich freue mich und mein höchster Gut ist, dass ich für Gott Frucht bringen kann. Amen. Und wir bringen dann auch Frucht. Kennt ihr noch diese Beispiele vom Saat des Wort Gottes? Ja, es gibt unterschiedliche Erde. Und es gibt eine Erde, wo der Saat kommt und es bringt hundertfältige Frucht.